als wir Brüder vom Heiligen Blut zu Oratorianern vom Heiligen Blut wurden, da haben wir den heiligen Philipp Neri als ein ganz großes Geschenk empfangen und uns auch seiner besonderen Obhut anvertraut. Und weil nun einmal dieses Jahr 500-jähriger Geburtstag stattfindet am 21. Juni und dadurch das ganze Jahr ein Jubiläumsjahr ist, habe ich mir gedacht, für Reisbach, da lohnt es sich doch einmal zu untersuchen, wie hat der heilige Philipp Neri das Thema von Heilung und Befreiung aufgefasst und gelebt. Nun ja, dann schaut man erst mal rein in die Bücher, die so auf dem Markt sind. Und das beste Philipp Neri Buch, das es heutzutage gibt, das ist das von Paul Türks. Aber, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, auch auf die anderen Dinge. Zunächst möchte ich aber erst einmal als Einstieg ein wenig in Erinnerung rufen oder vorstellen, wer ist der heilige Philipp Neri. Etwas aus seinem Leben wenigstens andeutungsweise erzählen. Dann werde ich näher darauf eingehen, wie ist das mit diesem Befreiungs- und Heilungsgottesdienst in der modernen Literatur über ihn. Dann werde ich vorstellen, wie er es dann wirklich gemacht hat und noch die Gabe der Heilung, ich könnte auch sagen der Heiligung, muss man dazu setzen, die möchte ich dann zum Schluss besonders hervorheben. Zunächst einmal geboren in Florenz, ein echter Florentiner, ist in einer schwierigen Zeit der Renaissance dort auf die Welt gekommen, viele Auseinandersetzungen der adligen Familien. Es hat immer wieder mal Krieg gegeben und so ist er zu seinem Onkel geschickt worden in der Nähe von Monte Cassino. Der hatte einen Handel und da sollte er einsteigen. Der war kinderlos und sollte das dann einmal übernehmen. Aber Monte Cassino und andere heilige Stätten in der Umgebung haben ihn mehr interessiert als das Geschäft. Und eines Tages ist er geflohen, und zwar in die Wüste von Rom. Dort hat er einen ganz einfachen Lebensunterhalt sich suchen können bei einem Florentiner, der einen Hauslehrer brauchte für seine Kinder. Da hat er für gelebt, davon hat er gelebt. Aber die freie Zeit, das war das Gebet in den Katakomben. Und dann aus dem heraus der Dienst an den Kranken. In der damaligen Zeit gab es ja überhaupt nicht so eine Krankenversorgung wie heute. Da gab es Spitäler, aber das waren Plätze, wo man sterben konnte. Und wer keine Angehörigen hatte, ja, was sollten die machen? Die waren ganz armselig dran. In Rom immer wieder Pilger, die krank wurden und niemand kümmerte sich. Das war also ein ganz wichtiges Werk der Barmherzigkeit. Und hier haben sich schon mal zwei Dinge miteinander verbunden, die zusammengehören. Ja? Gebet und Werke der Barmherzigkeit. Er hatte einen Seelenführer. Nach einer gewissen Zeit hat er ihm dann doch überzeugt, er sollte studieren. Er kann als Priester noch viel mehr tun. Und so ist es dann dazu gekommen, dass er das Studium ja, eine Weile geschafft hat und dann hat er es nicht mehr geschafft. Weil in dem Vorlesungssaal, da hing ein großes Kreuz und er musste immer da hinschauen und er konnte nicht mehr sich in der Theorie bewegen. Er musste ganz frei sein für den Gekreuzigten. Aber das Studium hat er schon auch zu Ende geführt und als er dann Priester wurde, da hat er auch noch viel mehr die Leute einfach angesprochen, auf der Straße. Ja, da gab es ja viel Müßiggang, ist aller Laster Anfang, sagt man. Nicht? Und Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, da kann man sich leicht ausmalen, wie es da aussah auf den Märkten und Plätzen. Und er hat einfach, ist auf sie zugegangen und hat sie in Gespräche verwickelt. Und es war nicht nur oder nicht so sehr das, was er sagte, es war seine Persönlichkeit, die die Leute wirklich zum Fragen brachte, zum tieferen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und er hat sie eingeladen in sein Zimmer. Er hat mit ihnen die Bibel aufgemacht und nicht in hoher exegetischer Weise Probleme diskutiert, sondern ganz einfach besprochen, was bedeutet das für uns heute? Wie kann man daraus leben, aus dem Wort Gottes? Diese familiäre Art, sagten sie, mit dem Wort Gottes umzugehen, die war sehr, sehr kennzeichnend für ihn. Die hat es nämlich damals praktisch nicht gegeben. Da wurden ganz feierliche Predigten immer gehalten, mit viel Stil und Aufwand, aber mehr Predigten zum Einschlafen als zum draus Leben. Ja? Hier ist was Neues aufgebrochen. Zunächst einmal war das in seinem Zimmer so. Dann ergab es sich auch ganz automatisch, dass die Leute Ordnung machen mussten im Gewissen und sie haben das Sakrament der Buße und Versöhnung sozusagen neu entdeckt. Nicht? Er wurde Beichtvater für viele, viele, viele und immer mehr und damit auch zu einem geistlichen Führer für viele Leute in Rom. Diese Treffen zunächst auf seinem Zimmer, auf der Bettkante, die, ringsherum, die Gruppen, die, das war einfach alles zu klein. Da ist man auf den Dachboden gegangen, hat dort einen Saal hergerichtet. Da war das auch zu wenig. Dann kam eine große Kirche dran, schließlich die eigene Kirche, Chiesa Nuova, die bis heute eine der schönsten Kirchen in Rom ist. Das so ganz kurz angedeutet von seinem Leben. Ich denke, es lohnt sich, einmal dieses Leben genauer kennenzulernen. Das war übrigens einer der Seelsorgsmethoden beim heiligen Philipp Neri. Heilige Schrift, Kirchengeschichte, die Zeit der Märtyrer besonders, die er auch persönlich kennenlernte in den Katakomben, und das Leben der Heiligen überhaupt, nicht? Das hat er den Leuten wieder ganz nahe gebracht. Und auf diesem Weg hat er sie hin zu Christus, hin zu einem heiligen Leben geführt. Also besonders in diesem Jubiläumsjahr wird unsere Aufmerksamkeit wieder stärker auf den zweiten Apostel Roms gelenkt. Denn so wird er bis heute bezeichnet. Er hat das Unmögliche geschafft mit der Hilfe Gottes, nämlich Rom echt gewandelt. Nicht? Seine Kirche, die war gar nicht weit weg vom Vatikan. Viele, die dort gearbeitet haben, sind zu ihm gekommen und haben nicht nur mal was angehört, sondern das wurden Lebensgemeinschaften. Das war eine neue Welle von geistlichem Leben, Glaubensleben im gewöhnlichen Alltag. Aber dieser große Mensch, Christ, er wird heute ganz verschieden gesehen. Man kann ihn so schlecht einordnen. Er wird gesehen als Reformator, als Heiliger, ist aber mit kaum einer anderen Größe in der Kirchengeschichte direkt vergleichbar. Einmal missversteht man ihn als Spaßvogel Gottes, weil er sehr viel Sinn für Humor hatte und auch immer wieder mal die Menschen bewusst ablenkte von seiner Person, dadurch, dass er so ein bisschen den Irren spielte. Dann wieder muss er als Vorkämpfer gegen das Papsttum der Renaissance herhalten. Er leistet den kirchlichen Behörden Gehorsam bis hin zur Selbstverleugnung und gleichzeitig dient er als Beichtvater für verschiedene Päpste. Es ist eine sympathische Figur, die sogar einen Goethe begeistern konnte. Goethe ist viel später nach Rom gekommen, aber er war immer noch lebendig. Nicht nur das Oratorium dort, auch das Bewusstsein dieses Apostels, seine Art zu glauben und zu leben, das war einfach noch so lebendig, dass ihn dort jeder kannte. Und auch Goethe kam an ihm vorbei. Und er hat in seinen Aufzeichnungen von der Romreise und Italienreise da sehr Beachtliches über Goethe, über Philipp Neri geschrieben. Er ist bekannt als Förderer der Musik und Wissenschaft, Nicht? Oratorium, ja, das ist gleichzeitig eine musikalische Gattung, die herausgewachsen ist aus seinen Treffen. Nicht? Da war auch ein Palestriner dabei, einer der größten Kirchenmusiker, ist zu ihm gekommen regelmäßig in diese Treffen und hat dann auch Musik gemacht und viele andere auch. Nicht? Er hat im Grunde genommen die wissenschaftliche Geschichtsschreibung begründet, indem er einen seiner Mitbrüder, der sehr fähig war, dazu angelenkt hat, auch von ihm gefordert hat, dass er die Aufzeichnungen von Anfang an machen muss. Und dadurch ist daraus ist die kirchliche Geschichtsschreibung erwachsen. Baronius, der Berühmte. Vor allem aber sein Umgang mit den dämonischen Phänomenen scheint heutzutage für viele unangenehm zu sein, ja fast peinlich. Man verdrängt diesen Bereich lieber oder verniedlicht ihn. Und dazu zwei Beispiele. Zunächst einmal, ich erwähnte schon den besten Autobiografen von Philipp Neri heute, Paul Türks. Der war nach dem Konzil jahrelang Delegat des Apostolischen Stuhles für die Konföderation des Oratoriums des heiligen Philipp Neri. Und der hat also dieses Buch geschrieben, Philipp Neri, Prophet der Freude, so heißt es jetzt im Neue Stadtverlag. Dieses sehr einfühlsame und empfehlenswerte Werk schöpft ausgiebig und kompetent aus den Quellen der Philipp Neri-Forschung. Es versteht in hervorragender Weise, uns diesen ungewöhnlichen Heiligen nahezubringen, ja sympathisch zu machen. Nur einen Aspekt blendet der Autor fast vollständig aus, sicherlich mit Rücksicht auf den heutigen Zeitgeist. Es fehlt nämlich die Erwähnung eines besonderen, besonders herausragenden Charismas von Philipp Neri, nämlich die Gabe der Befreiung von dämonischen Kräften, Einflüssen. Das fiel mir bereits auf, als wir Oratorianer von Aufhausen im Jahre 2012 im Zusammenhang mit der Wiedererrichtung des Oratoriums in der dortigen Nerianer Bibliothek eine alte Biografie von Philipp Neri entdeckten. Es ist die erste deutschsprachige Ausgabe des Werkes von Pietro Giacomo Bacci, eines Zeitgenossen von Philipp Neri. Er hat ausführlich die Dokumente der Heiligsprechung studiert und uns wohl am treuesten zu diesem großen Heiligen hingeführt. Pfarrer Seidenbusch brachte die einbändige Zusammenfassung des ursprünglich dreibändigen Werkes mit nach Aufhausen. Dort wurde sie übersetzt. Später noch einmal wieder übersetzt, aber diesmal aus dem Englischen, aus einer Zeit, 19. Jahrhundert, als bereits viel Rationalismus diesen Bereich von dämonischen Mächten irgendwie unangenehm empfand und möglichst herunterholte. Aber immerhin, in der Ausgabe blieb noch etliches und das hat mich aufmerksam gemacht, dass hier doch etwas ganz anderes verborgen ist. Es finden sich in der sonst so wertvollen Arbeit von Paul Türks nur zwei kurze Andeutungen über die Befreiung von dämonischen Geistern. Dabei distanziert sich aber der Autor selber sofort vom Glauben an gefallene Engel. Als er vom Sterben des Persino Rosa berichtet, das war der Beichtvater von Philipp Neri, da heißt es nur kurz, als sein Leben zu Ende ging, wurde er von den Ängsten und einem schwarzen Hund, in dem er den bösen Feind sah, heimgesucht. Als Philipp kam, fand er seinen Frieden und rief, Gott sei Dank, der Hund läuft weg, seht, er ist schon an der Tür. Der Mangel an Glauben an die Existenz personaler böser Geister wird noch deutlicher bei einem Bericht über die Sterbehilfe für einen gewissen Gabriele Tana. So hieß ein junger Mann, der im Sterben lag und der sich schrecklich quälte, zu sehr an seinem Leben klammerte und auch zu tun hatte mit solchen Belastungen. Man rief Philipp Neri und da schreibt der Autor dieser modernen Biografie, die, ich zitiere, die Anwesenden sahen hinter dem Unvermögen seines Wollens teuflische Mächte am Werk. Philipp wurde gerufen und er sprach mit ihm und plötzlich löste sich die Verzweiflung in ein friedliches Lächeln. Der schwarze Hund, den auch er gesehen hatte und der ihn mit Angst terrorisiert hatte, zog ab und der Kranke rief, ich habe gesiegt. Es ist verständlich, schreibt Paul Türks weiter, dass die Zeitgenossen Philipps bei dem Drama des Todes von Tana mehr sahen, als nur das Charisma Philipps, den Sterbenden Frieden zu bringen. Das bleibt davon übrig, den Sterbenden Frieden bringen als Charisma. Für die Zeitgenossen hatte Philipp in jener Stunde auch mit den Mächten der Finsternis gekämpft und sie besiegt. Und wir sollen das nicht mehr so sehen? Mir berichtet Türks nicht von der Tätigkeit des Philipp Neris als Exorzist. In der gekürzten Ausgabe von Baccis Werk nimmt dieses Thema immerhin ein ganzes Kapitel ein. Das ist diese Ausgabe, die wir vor 2 Jahren herausgebracht haben, die auch erhältlich ist. Doch bevor wir darauf näher eingehen, noch ein kritischer Hinweis auf ein vor kurzem im Verlag B&B erschienenes Buch mit dem Titel Das Leben des heiligen Philipp Neri in Anekdoten. Ein sehr, sehr schönes, elegantes Buch. Und wie wird dort mit dem Thema umgegangen? In den kurzen Berichten, die an die Fioretti des heiligen Franz von Assisi erinnern, kommt der Teufel zwar ungeniert des Öfteren vor, aber der Erzählstil der einzelnen Episoden erinnert eher an Grimms Märchen als an Erfahrungen mit dem real existierenden Bösen. Schon die Bezeichnung Anekdoten, ja, das sind hier Anekdoten des heiligen Philipp Neri, schon diese Bezeichnung, ja, im Buchtitel nimmt dem Werk die Glaubwürdigkeit eines historischen Berichtes. Hier geht alles ineinander über. Erzählung und Fantasie, romantische Stimmungsmache und Erfahrungsberichte, die immerhin beim Prozess für die Heiligsprechung unter Eid festgehalten wurden. Ich habe den Eindruck, dass dieses Buch ein gut gemeinter Versuch ist, der aber letztlich von Philipp Neri mehr weg als hinführt. Nun kommen wir zu den Abschnitten, die uns ziemlich treu berichtet wurden, wirklich aus seinem Leben. Zunächst weist Bacci darauf hin, dass Philipp Neri zwar das Charisma besaß, den Dienst der Befreiung von bösen Geistern durchzuführen, aber dass er keineswegs dieses gerne tat. Wir fragen uns, warum. Wer Philipp, den Pippo Buono, wie man ihn damals nannte, wer ihn kennt, weiß um sein gutes Herz. Er liebte nicht die Begegnung mit dem Bösen und die oft kämpferische Auseinandersetzung mit dem Vater der Lüge. Aber er verweigerte sich auch nicht, wenn jemand wirklich dieses Werk der Barmherzigkeit brauchte. So bat man ihn in einem schwierigen Fall aus dem Königreich Neapel, ich zitiere, eine junge Frau namens Katharina wurde zu ihm gebracht, damit er über sie bete. Obwohl das Mädchen gar keine höhere Bildung hatte, so sprach sie doch Griechisch und Lateinisch, wie wenn sie jahrelang studiert hätte, und besaß eine so überirdische Stärke, dass mehrere starke Männer sie nicht zu halten vermochten. Diese 2 Phänomene, die Sprachenkenntnis und die ungewöhnliche Körperkraft, sind ganz typisch die Erfahrung der Exorzisten allgemein, in jedem Zeitalter. Hinzu kam normaler Erkenntnis entfernter Dinge. Ich zitiere weiter. Jedes Mal, so oft der heilige Philipp damit beginnen wollte, über sie zu beten, hatte sie ein Vorauswissen davon und sagte: Nun schickt dieser Priester wieder nach mir. Und dann floh sie und versteckte sich in den verschiedensten Winkeln des Hauses. Und es war sehr schwer, sie in die Kirche zu bringen. Eines Tages, als ihre Freunde, die sie in die Kirche der Florentiner führten, um sie befreien zu lassen, fing Philipp an, gerührt vom Mitleid für sie und ihre Angehörigen, mit außerordentlicher Inbrunst für sie zu beten. Der Teufel wurde sogleich überwunden und Katharina war befreit. Sie kehrte dann in ihre Heimat zurück und wurde nie wieder von bösen Geistern belästigt. Ein weiterer Fall berichtet von der Römerin Lucrezia Cotta, die jahrelang durch böse Geister gelitten hat und unter besonderen Schmerzen in Herzgegend litt, sowie durch starke Verdrehung der Augen, wodurch sie fast erblindete. Wörtlich heißt es in diesem Bericht: Der Schmerz in ihrem Herzen war so groß, dass der Pfarrer wiederholt den Eindruck hatte, dass sie sterben würde und ihr die letzte Ölung spendete. Manchmal war es ihr, als ob man ihr das Herz aus dem Leib herausgerissen hätte oder herausreißen würde, und dies verursachte so heftige Zuckungen, dass mehrere Frauen sie zeitweise nicht festhalten konnten. Und wenn dies vorüber war, lag sie da wie eine Leiche. Infolge davon konnte sie weder essen noch schlafen noch irgendwie Ruhe finden, sodass sie so schwach wurde, dass sie nicht stehen und gehen konnte, ohne von anderen gestützt zu werden. Als Lucrezia in solch jämmerlichem Zustand bei Philipp zur Beichte kam, wurde dieser von großem Mitleid bewegt. Er ließ sie niederknien, legte die Hände auf Augen und Herz und betete eine Zeit lang. Zunächst wurde sie nur von den Schmerzen am Herz befreit. Als sie nach einiger Zeit wieder zur Beichte kam, legte Philipp wieder betend die Hände eine Weile auf die Augen. Doch welche Überraschung, ich zitiere: Als er sie wegnahm, fing sie zu schreien an. Ach, Pater, ihr habt mich jetzt ganz blind gemacht. Sie konnte gar nichts mehr sehen. Der Heilige lächelte und sprach: Fürchte dich nicht, du wirst nicht erblinden. Wie wunderbar, eine Stunde später schien der Schleier plötzlich von ihren Augen zu fallen. Sie sah deutlich und die Pupillen ihrer Augen kehrten wieder in die rechte Lage zurück. In diesem Beispiel zeigt sich, wie sehr Heilung und Befreiung miteinander verknüpft sein können. Der Beichtvater hat keinerlei Rituale benutzt. Er betete voll Liebe und Mitleid. Es zeigte sich, dass das Gebet nicht sofort zur Gänze erhört wurde. Nachdem zunächst die Herzschmerzen weggenommen wurden, war für die Befreiung und Gesundung der Augen noch weiteres Gebet nötig. Vermutlich ging es auch darum, dass Lucrezia auch in ihrem geistlichen Leben Fortschritte machen sollte. Manchmal kann man erleben, dass bedrängte Menschen um Gebet bitten, um ihre Probleme loszuwerden, aber an eine innere Umkehr und Vertiefung des Glaubenslebens denken sie gar nicht. Sie wollen nur von ihren Schmerzen befreit werden. Vielleicht musste auch deshalb Lucrezia erst wiederholt zur Beichte kommen, bevor sie geheilt wurde. Beachtlich ist auch an diesem Beispiel, dass sie zunächst den Eindruck hatte, völlig erblindet zu sein, bevor sie dann die völlige Sehkraft wieder zurückbekam, während Pater Philipp sofort wusste, dass sie befreit und geheilt war. Ein weiteres Beispiel berichtet von einer stark dämonisch belasteten Dame aus fürstlicher Familie in Deutschland. Die Exorzisten, die sich um sie bemühten, kamen zu keinem Erfolg. Obwohl das Holen von kostbaren Reliquien starke Reaktionen bei der Besessenen hervorriefen. Darum rief man den heiligen Philipp. Dieser war vom Mitleid zu ihr gerührt und durch die Bitten der Umstehenden bewogen, heißt es dann weiter, näherte er sich ihr, obwohl mit großem Widerstreben. Er zwang den bösen Geist, ihm zu sagen, an welchem Tage er sie verlassen werde. Der Heilige wandte sich dann zu den Anwesenden und sagte, ich muss euch sagen, dass diese Dame noch nicht befreit ist, und zwar wegen der Ungläubigkeit einer Person, die hier gegenwärtig ist. Aber morgen wird der böse Geist sie ganz sicher verlassen. Was dann auch geschah. An diesem Beispiel wird deutlich, dass jeder Fall von Besessenheit oder dämonischer Belastung anders ist. In einem Fall können bestimmte Gebetsformen oder heilige Zeichen unmittelbar die völlige Befreiung bewirken. Ein anderes Mal bewirken dieselben Methoden vielleicht nur ein Gequältwerden der bösen Geister. Nachdem hier die üblichen Methoden zu keinem vollen Ergebnis gelangten, rief man Philipp, von dem man wusste, dass er für diesen Bereich ein besonderes Charisma besaß und selber ganz in Gott lebte. So wurde deutlich, dass in diesem Fall die Gegenwart einer ungläubigen Person das Hindernis war. Diese bildete gleichsam für die Ungeister einen Schutzschild, einen Angriffspunkt. Philipp entdeckte das durch die Befragung im Namen Jesu. Am nächsten Tag, an dem die Befragung voll gelang, war offensichtlich die ungläubige, vermutlich neugierige Person nicht mehr gegenwärtig. Und ganz allgemein stellt Bacci weiter fest, der Stolz des Teufels konnte die Herrschaft Philipps über ihn keineswegs ruhig ertragen. Und wenn der Heilige ihn zwang, entweder aus einer Person auszufahren oder zu schweigen, so gab der Böse immer ein Zeichen des Trotzes und der Wut gegen den Heiligen von sich. Es sind aber nicht nur die unangenehmen Erfahrungen mit dem Bösen, die Philipp sehr zurückhaltend machten. Wenn von Fällen der Besessenheit berichtet wurde, dazu sagte sein Biograf, Zitat, obwohl Gott dem heiligen Philipp die Gabe gegeben hatte, Besessene zu befreien, so übt er sie doch sehr selten aus und nur, wenn er gleichsam dazu gezwungen wurde. Denn er sagte, man solle nicht so voreilig glauben, dass eine Person wirklich besessen sei oder sich durch jedes kleine Anzeichen schon verführen lassen. Diese Bemerkung ist ein beachtliches Zeugnis für die reiche Erfahrung dieses großen Seelsorgers. Vermutlich haben auch damals bisweilen gewisse unerfahrene Geistliche gerne den prickelnden Kampf mit den Mächten der Finsternis aufgenommen. Es ist ja doch recht spannend zu erleben, wie der Böse im Namen Jesu letztlich weichen muss, wenn er sich auch zunächst mit allen Kräften wehrt und jammert. Philipp weiß wohl auch aus Erfahrung, dass sich manchmal psychische Probleme hinter Verhaltensweisen verbergen, die oberflächlich gesehen wie echte Besessenheit aussehen. Darum heißt es in der Biografie von Bacci weiter, man sollte nicht voreilig glauben, dass eine Person wirklich besessen sei, weil sie Körperbeschaffenheit und das Temperament oft ähnliche Wirkungen hervorbringen, zum Beispiel Trübsinn, Schwäche des Kopfes und dergleichen. Bei Frauen kommt dasselbe manchmal auch vor infolge einer überspannten Einbildungskraft oder aus besonderen körperlichen Leiden. Ja, sie stellen sich sogar manchmal besessen aus verschiedenen Absichten. Es ist sehr erstaunlich und erfrischend, wie kritisch Philipp Neri mit diesem Thema umgeht und wie er viel Erfahrung hat. Diese Hinweise muten sehr modern an, sind aber Erfahrungen bereits aus jener Zeit. Philipp Neri ist durchaus kritisch und vorsichtig in seiner Diagnose. Er hat im Beichtstuhl und am Krankenbett viel erfahren. Aber er schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Vielmehr fordert er Unterscheidung. Dazu finden wir auch Beispiele. Zitat, einst wurde zum Pater Nikolaus Gildi ein Mädchen gebracht, die, wie ihre Verwandten behaupteten, besessen war. Denn sie ging in der Nacht schreiend im Haus umher, zerbrach das Geschirr, brachte alles, woran sie Hand anlegen konnte, in Unordnung und beging alle möglichen Tollheiten. Der Fall wurde dem Heiligen beschrieben und man bat ihn, sie zu besuchen. Er ging hin und sah sogleich, dass es lauter Bosheit war, worauf er den Bruder des Mädchens rufen ließ und zu ihm sagte: Wenn du deine Schwester kurieren willst, so gib ihr eine tüchtige Tracht Prügel, so oft sie ihre Verrücktheiten anfängt. Dies wird sie wieder in Ordnung bringen. Ihr Bruder befolgte diesen Rat und das Mädchen bekannte bald, dass sie keinen bösen Geist bei sich hatte und dass da alles nur Lug und Trug war, von Anfang bis zu Ende. Ja, es kommt auch heutzutage vor, dass Penitenten gerne zu langen Beichtgesprächen gehen, weil sie endlich jemand gefunden haben, der ihnen zuhört, der sich um sie kümmert und gütig ist, während man daheim hauptsächlich Streit und Grobheit erfährt. Das muss man verstehen und bis zu einem gewissen Grad mit Geduld ertragen. Aber die Bereitschaft zur Umkehr und zum geistlichen Wachstum muss sich unbedingt einstellen, sonst hat alles Bemühen keinen Sinn und kann sogar in zusätzliche Ablehnung umschlagen. Ablehnung Gottes Christi, des Glaubens. Selbstverständlich kann man den Rat, den Philipp, dem Bruder dieses Mädchens gab, nicht einfach kopieren. Keine Angst. Solche Methoden sind zu sehr zeitgebunden. Aber das Rituale für den Befreiungsdienst hilft auch nicht, wenn es an den Grundlagen einer gesunden Erziehung fehlt. Das folgende Beispiel zeigt ebenfalls, dass man manchmal eine tiefe geistliche Erfahrung und Beziehung zu Gott besitzen muss, um wirkliche dämonische Belastungen von physischen Krankheiten zu unterscheiden. Ich zitiere weiter. Ein anderes Mal wurde eine Frau namens Sidra von Sabina nach Rom gebracht. Jedermann hielt sie für besessen. Eines Morgens, als ihre Verwandten sie nach St. Peter mitnehmen wollten, um den päpstlichen Segen zu erhalten, sprang sie fort und stürzte sich in einen Brunnen. Weil aber mehrere Personen in der Nähe waren, so wurde sie wieder herausgezogen, ohne viel Schaden zu nehmen. Sie nahm sie mit zum Segen und führten sie später mehrmals in die Kirche Spirito Santo, um sie von einigen Priestern, die dort waren, exorzieren zu lassen. Alles war vergebens. Endlich riet man ihren Freunden, sie zum heiligen Philipp zu bringen. Sobald er sie gesehen und für sie gebetet hatte, sagte er zu den Freunden: Sie ist nicht besessen, sie ist psychisch krank. Habt also Geduld mit ihr und fügt ihr kein Leid mehr zu. Ja, einmal ist eine Tracht Prügel das Richtige und einmal wirklich das Mitleiden und Geduld haben, wenn jemand krank ist. Ja, es ist sehr schön zu sehen, die volle Bandbreite. Ja, einerseits das Ernstnehmen dieser personalen Ungeister, dann aber auch wieder die klare Unterscheidung zwischen Echtheit und Unechtheit, nicht? Die einmal Krankheit bedeuten kann, aber auch andere Motive verbergen kann. Zum Abschluss dieses Kapitels über den Kampf mit dem Bösen findet sich noch ein ganz wichtiger Hinweis Philipps für seine Schüler. Zunächst wird wiederholt, dass man nicht leichtgläubig sein soll, wenn behauptet wird, dass jemand besessen sei. Wenn aber feststeht, dass es sich um einen ernsten und echten Fall handelt, dann gilt, Zitat, nie eine Frau exorzieren, außer öffentlich in der Kirche und in Gegenwart von 7 oder 8 Zeugen, wegen der vielen ernsten Gefahren und Verdächtigungen, die bei solchen Gelegenheiten entstehen können. Er kennt sich aus. Wir sehen an dieser Ermahnung, mit wie viel Erfahrung und Klugheit der heilige Philipp an den Befreiungsdienst heranging vor 500 Jahren und auch andere anleitete. Viel wichtiger aber ist dieser Kampf um die Befreiung vom Bösen Viel wichtiger ist etwas anderes, nämlich die Seelenführung und die geistliche Begleitung. Wer sich ernsthaft bemüht, sein Leben nach dem Evangelium auszurichten, der gewinnt einen übernatürlichen Schutz. Sein geistliches Immunsystem wird gestärkt, sodass der Teufel gar keinen Landeplatz findet. Es können Angriffe kommen, wie bei einem heiligen Pfarrer von Ars oder beim heiligen Pater Pio, aber eine wirkliche Besessenheit hat keine Chance. Darum soll nun im abschließenden Kapitel noch darauf eingegangen werden, wie der heilige Philipp seine Jünger erzogen hat, sodass er ein fast heidnisches Rom wieder christlich wurde. Und das ist das Interessante für uns. Was können wir von ihm lernen, damit unser geistliches Immunsystem uns unangreifbar macht? Die erste Biografie des heiligen Philipp Neri hat ein anonymer Mitbruder in der Vallicella geschrieben. Er ließ alle Wunderberichte aus, aber bemerkte dann, Philipp verbarg diese Gabe, die Gott ihm gegeben hatte, mit solcher Sorgfalt, dass selbst wir, die wir ständig bei ihm waren, nur wenig davon wussten. Später bei dem Seligsprechungsprozess kamen dann sehr viele Zeugnisse darüber zum Vorschein. Philipp half immer spontan, ohne jede besondere Methode. Seine schnelle, praktische und diskrete Art erinnerten geradezu an den heiligen Nikolaus, der ja auch gelegentlich sogar bei der Aussteuer geholfen hat, damit ein ärmeres Mädchen heiraten konnte. Oft wurde Philipp zu den Kranken gerufen, damit er sie segne. Dabei erlangten nicht wenige die Gesundheit wieder. Es wird sogar von einer Totenerweckung berichtet. Eine Ordensschwester befreite er von Depressionen, indem er mit ihr folgendes Gespräch führte. Ich zitiere: Als die Schwester hoffnungslos behauptete, sie sei verloren, da widersprach Pater Philipp entschieden: Nein, ich sage dir, dass du für das Paradies bestimmt bist, und ich werde es dir beweisen. Sag mir, für wen ist Christus gestorben? Für die Sünder. Richtig. Und was bist du? Eine Sünderin. Na, dann schloss Philipp, dann ist das Paradies für dich, denn du bereust deine Sünden, und damit war diese Ordensfrau endgültig von ihren Depressionen befreit. Es geht nicht immer so schnell. Aber wir haben ja auch schon früher hier bei einem der Vorträge gehört, dass die Überzeugung, geliebt zu sein, von Gott geliebt zu sein, das beste Mittel gegen Depressionen ist. Ja. In Philipps Gegenwart spürten die Menschen eine besondere Nähe Gottes. Das zog so viele Suchende an, die er nicht nur zum Nachdenken brachte. Durch das Wort Gottes, die geistliche Begleitung und das Sakrament der Buße führte er viele zu Christus hin. Zitat: Einmal erzählte ihm ein junger Mann von den Träumen für seine Zukunft und Karriere. Er studiere jetzt und hoffe, bald fertig zu sein. Und dann, fragte Philipp, dann werde ich wohl Anwalt. Und dann werde ich viel Geld verdienen und mir einen Namen machen. Und dann werde ich heiraten und eine Familie haben. Und dann kamen die Antworten langsamer und stockender, weil dann ja das Ende kommt. Und Philipp zog ihn an sich und fragte kaum hörbar, und dann? Das war immer so. Wer sich mit Philipp einließ, konnte nicht bleiben, wie er war. Bei Philipp Neri ging alles ineinander über. Gebet und praktische Hilfe, Krankenbesuch und Predigt, Seelenführung und Organisation der Wallfahrten zu den 7 Hauptkirchen Roms. Heute würden wir das neue Evangelisierung nennen. Das Wort Gottes war die Hauptquelle für die entstehende geistliche Familie des Oratoriums. Auch das Leben der Heiligen und das Studium der Kirchenväter brachten die Neubekehrten näher zu Christus. Philipp liebte schon als Kind das Gebet, und je mehr er von Gott erfasst wurde, umso kindlicher wurden seine Gebete. Das Sprechen mit Gott war für ihn keine Pflichterfüllung, sondern vielmehr ein sich in die Arme Gottes werfen. Diese vertrauensvolle Geste eines Kindes das ich von seinen Eltern geliebt weiß, kennzeichnete den Alltag dieses so außergewöhnlichen Heiligen. Wer sich Philipp näherte, erfuhr die Liebe Gottes. Und diese Erfahrung sollte das Wichtigste sein, zum Beispiel auch beim Empfang des Bußsakramentes. So wundert es nicht, dass er immer mehr Menschen anzog und so eine echte Reform der Kirche bewirkte. Philipp kämpfte aber als Seelsorger nicht so sehr gegen die Auswüchse seiner Zeit, zum Beispiel im Bereich der Mode, auch damals gab es solche Probleme. Seine damals gar nicht typische Seelsorgsmethode kommt in seinem folgenden Rat für die Beichtväter zum Ausdruck. Zitat: Man muss nur mit Güte versuchen, den Menschen ganz allmählich ein wenig vom Geist der Liebe zu Gott einzuflößen. Denn dann wird dieses von sich aus bewirken, was der Beichtvater beabsichtigte. Er wetterte nicht gegen die Sünden, sondern flößte teelöffelweise die Liebe Gottes ein. Diese heilsame und heilende Seelsorge des heiligen Philipp hatte ihre Quelle. Sie entsprang einer Erfahrung der Liebe Gottes, die ihn so zum Überfließen brachte. Darum wiederholte er oft: Was Not tut, ist, sich ganz Gott hinzugeben. Wer etwas anderes will als Christus, weiß nicht, was er will. Wer etwas anderes sucht als Christus, weiß nicht, was er wünscht. Wer arbeitet und nicht für Christus wirkt, der weiß nicht, was er tut. Nur weil Philipp Neri sich selber ganz Gott übergeben hatte, konnte er so vielen Menschen Heilung bringen. Heilung für Leib, Seele und Geist. Das war die Quelle der Erneuerung Roms in der Zeit der Renaissance, als die öffentliche Moral total vernichtet schien. Und dasselbe ist auch meines Erachtens die Quelle, die uns ebenso für die Umkehr vieler Menschen in unserer Zeit anvertraut ist. Aber schauen wir jetzt noch etwas tiefer in das Wesen dieser großen Liebe. Was machte sie so rein und stark? Auch Philipp Neri musste durch große Prüfungen hindurchgehen. Nicht nur im Hinblick auf die Menschen seiner Umgebung, die ihn oft nicht verstanden, sondern auch grob verspotteten. Schmerzlicher noch waren die Hindernisse, die ihm von Seiten der kirchlichen Obrigkeit in den Weg gelegt wurden. Es kam sogar zu einem zeitweiligen Verbot, den Dienst im Beichtstuhl zu tun, was diesem Apostel des Beichtstuhls besonders schmerzte. Aber die wirklichen Heiligen gehen in solchen Prüfungen nicht unter, sondern sie gewinnen durch das Leiden eine noch stärkere Kraft und Ausstrahlung. Sein übernatürliches Denken zeigt sich zum Beispiel in folgender Bemerkung, als ihn wieder ein Unrecht von kirchlicher Obrigkeit traf. Zitat: Gott will mich demütigen und geduldig machen. Ihr sollt wissen, dass die Verfolgung aufhören wird, wenn sie die Frucht gebracht hat, die Gott will. Der heilige Philipp hatte eine tiefe Beziehung zu Jesus im Geheimnis des Kreuzes. Liebe und Leiden waren für ihn untrennbar. Er wusste und erlebte immer wieder, wie eins ins andere übergehen kann und beides sich gegenseitig steigert. Folgendes Zitat erinnert uns an die vollkommene Freude eines heiligen Franz von Assisi: Wer Gott wahrhaft liebt, wird sich nichts so sehr zu Herzen nehmen, als wenn er keine Gelegenheit hat, Schmerzen für ihn zu ertragen. Denn wenn man keinen Kummer hat, ist das der größte Kummer für einen Diener Gottes. Spätestens an dieser Stelle verrät der heilige Philipp das Geheimnis seines heilenden und befreienden Charismas. Gleichzeitig kommt hier auch die Quelle seiner Freude zum Ausdruck. Nach außen erweckte er oft den Eindruck eines originellen Spaßvogels, doch das war mehr ein Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit kam seine tiefe und unbesiegbare Freude aus der Demut. Diese war seine liebende Antwort auf die Erfahrung der Gottesliebe. Gott war für ihn alles. Er selbst hielt sich für unwichtig. So konnte er im Gehorsam seine Demut vollenden und in jenem Gehorsam, den er den kürzesten Weg zur Vollkommenheit nannte, diese innere Freiheit von sich selbst und von allem etwas haben oder sein wollen, ist die Quelle seines Humors in der übernatürlichen Freude. Es ist erstaunlich, wie modern der heilige Philipp Neri ist. Er, der ganz für Gott leben wollte, wird ein Diener der Menschen, mit denen er dann zusammen zu Gott hinfindet. Seine Seelsorgsmethode besteht darin, die Menschen die Liebe Gottes erfahren zu lassen. Das macht sie frei und gesund. Denn wir sind aus Liebe und für die Liebe geschaffen. Wer das von Philipp Neri übernimmt, wird davor geschützt sein, mit den Gebeten und Bräuchen des Befreiungsdienstes in magische Formeln und Rituale abzugleiten. Denn die stärkste Verteidigung gegenüber dem Versucher und die wirksamste Waffe im Kampf um die Heilung und Befreiung ist die demütige Gottverbundenheit jener, die sich bemühen, dem Bedrängten beizustehen. Dankeschön.